HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
We're sending you a message from your hometown that you can try to turn back the clock, but you won't turn back time. We're not going backwards.
Donald Trump, as I've said before, is a deal maker. And I think that can be a good thing for Britain, but it can also be a good thing for Europe.
I've been around the world, had my pick of any girl.
Ich kann nur hoffen, dass Trump keine Krise auslöst. Aber angesichts seiner Arroganz und Ignoranz müssen wir, glaube ich, damit rechnen.
Oh, it's lonely at the top.
No, I don't understand.
Nein, ich verstehe absolut nicht, wie irgendjemand vor ihm Angst haben kann oder warum.
We can't have a president who tweets one thing at 5 a.m.
Wir können keinen Präsidenten haben, der um 5 Uhr morgens etwas twittert, das seine Sprecher um 7 Uhr klarstellen müssen, dann twittert er wieder um 9 Uhr und sein Außenminister muss um 10 Uhr zurückrudern.
Oh, it's lonely at the top.
Kann ein falscher Tonfall, kann ein konfrontativer Kurs dann tatsächlich auch irgendwelche Spiralen nach sich ziehen, die man heute noch überhaupt gar nicht abschätzen kann. Und dann sind wir wieder in dem Thema Unsicherheit.
Es steht uns ganz sicherlich eine instabile Zeit bevor. Wir haben hier nicht zu lachen. Bloß Putin und Netanyahu. Sie lachen sich jetzt schon ins Fäustchen.
Vor wenigen Minuten hat er seinen Amtseid geschworen. Nun wird er das amerikanische Volk auf seine Präsidentschaft einschwören. Wir werden später noch darauf eingehen, wie er das macht. Und dann geht's los mit Donald Trump, dem neuen Herrn im Weißen Haus. Mit allem, was er dorthin mitbringt und mit allem, was sich nun Kraft seiner präsidialen Amtsgewalt in der ganzen Welt verbreiten kann. Den twitternden Finger am Smartphone, die Fantasie unter der Gürtellinie, auf der gespaltenen Zunge schon die nächste Beleidigung und immer auf dem Sprung für eine Politik mit der Brechstange. Das ist der Takt, den der taktlose neue Mann an der Spitze der Vereinigten Staaten vor seinem Einzug ins Weiße Haus vorgegeben hat. Und wenn er sich selbst peinlich daran hält, dann könnte, so fürchten viele, auch unsere Welt endgültig aus dem Takt geraten. Andererseits, wenn Donald Trump für etwas gut ist, dann für eine Überraschung, was immer das dann heißen mag. Peinlich war gestern, jetzt kommt Trump. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir hören jetzt, wie der neue Präsident den vorgeschriebenen Eid nachgesprochen hat.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
So wahr mir Gott helfe, so help me God. Diesen Satz werden vielleicht auch und gerade die Gegner des neuen Präsidenten in diesen Minuten vor sich hin murmeln. Er ist vereidigt, jetzt helfe uns Gott. Viele andere sagen natürlich mit demselben Brustton der Überzeugung, in Trump we trust. Aber man muss schon sagen, so viel Protest war schon lange nicht mehr bei der Amtseinführung eines US-Präsidenten.
We will not stop. We will not go back. You can hack a message and tell the world that the election is over, but the movement has just begun.
Wir hören nicht auf, wir gehen nicht zurück, höre die Botschaft, dass die Wahl vorbei ist, aber die Bewegung gerade erst begonnen hat. Das hat der Bürgerrechtler Al Sharpton von New York aus dem neuen Präsidenten zugerufen. 2,5 Monate sind nun vergangen zwischen der Wahl und der Amtsübernahme von Donald Trump. 2,5 Monate, in denen er noch nicht das Weiße Haus als Kulisse zur Verfügung hatte, aber dafür den Trump Tower, sein gewaltiges Domizil in New York und natürlich noch andere Bühnen, die er schon im Wahlkampf genutzt hat, um sich und seine Botschaften zu präsentieren. Wie, wo und womit sich der gewählte Präsident bis zu seiner Vereidigung in Szene gesetzt hat, das konnte auch unser USA-Korrespondent Martin Ganselmeier beobachten.
Nach seinem überraschenden Wahlsieg hatten viele Experten vermutet, Donald Trump werde nun zurückhaltender und staatsmännischer auftreten, doch davon war wenig zu spüren. Wie schon im Wahlkampf verschickte Trump meist in den frühen Morgenstunden Twitter-Botschaften. Unternehmen, die Jobs nach Mexiko verlagern wollen, droht er Strafzölle an. Gegen eine Comedy-Sendung, die sich über ihn lustig macht, schießt er zurück, voller Vorurteile, nicht lustig. Boeing fordert er auf, die Air Force One deutlich günstiger zu bauen und Schauspielerin Meryl Streep, die ihn bei den Golden Globes kritisiert hatte, nennt er eine der am meisten überschätzten Schauspielerinnen in Hollywood. Entgegen seiner ursprünglichen Absicht will Trump auch im Weißen Haus weiterhin als Donald J. Trump twittern, kündigte er im Interview mit Bild und Times an.
Ich dachte erst, ich werde weniger twittern, aber die Presse berichtet so falsch über mich, da kann ich damit Twitter reagieren. Und nicht nur in 140 Zeichen, sondern auch 280 Zeichen. Bing, 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 und sie berichten.
Bing, bing, and just keep it going, and they put it on.
Trumps Tweets sind jedoch mehr als Luftablassen und Bauchreaktion. Über 20 Millionen Follower hat er auf Twitter. Hinzu kommen weitere 20 Millionen auf Facebook und anderen sozialen Medien. Gezielt bedient Trump damit seine Basis. Er heizt Stimmungen an, ist bewusst politisch unkorrekt und bedient die Erwartungshaltung seiner Wähler, die Eliten an der Ost- und Westküste einmal richtig aufzumischen. Und Trump bestimmt mit seinen frühmorgendlichen Tweets die Berichterstattung in den Medien, oft über den ganzen Tag. Und weil Botschaften in 140 oder 280 Zeichen viele Fragen offen lassen, rätseln Experten in den Nachrichtensendern, was Trump damit wohl bezweckt habe. Unterdessen brechen die Aktienkurse jener Unternehmen ein, die Trump attackiert hat. Die meisten geben nach einigen Tagen klein bei und versprechen, neue Jobs in den USA zu schaffen. Und wieder twittert Trump und gratuliert dem Unternehmen für seine Einsicht und sich selbst für den erfolgreichen Einsatz zum Wohle der Arbeiter. Die Worte eines Präsidenten haben Gewicht, sagt der demokratische Senator Chris Coons. Mit Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik müsse Trump deshalb endlich das Twittern einstellen.
Wir können keinen Präsidenten haben, der um 5 Uhr morgens etwas twittert, das seine Sprecher um 7 Uhr klarstellen müssen, dann twittert er wieder um 9 Uhr und sein Außenminister muss um 10 Uhr zurückrudern. Das führt zu Chaos in unseren internationalen Beziehungen.
Doch Trump denkt gar nicht daran, in seinen Tweets die Außenpolitik auszuklammern. Er verteidigt Israels Siedlungspolitik, kritisiert die Vereinten Nationen und lobt Putin, als dieser auf Gegensanktionen verzichtet. Trumps Aussagen über Twitter werden dankbar aufgegriffen vom konservativen Nachrichtensender Fox News. Fast 90% der konservativen US-Bürger bezeichnen Fox News als den vertrauenswürdigsten Sender. Vor allem die über 50-jährigen Amerikaner, bei denen Trump die Mehrheit der Stimmen bekam, informieren sich über Fox News. Der langjährige Senderchef, der vor kurzem wegen sexueller Belästigung seinen Hut nehmen musste, ist nun Trumps Medienberater. Fox News sieht sich als natürlichen Verbündeten in Trumps Kampf, Amerika wieder großartig zu machen. Als Gegenleistung bekommt Fox News exklusive Interviews und exklusive Informationen. Dagegen durfte der kritisch berichtende Sender CNN auf Trumps erster Pressekonferenz nach einem halben Jahr nicht einmal eine Frage stellen.
Can you give us a question?
Don't be rude.
Can you give us a question?
I'm not going to give you a question.
Can you stay categorical?
You are fake news.
CNN ist für Trump Fake News, Lügenpresse, und wird abgestraft. Um seine Botschaften zu verbreiten, brauche er CNN nicht, ist sich Trump sicher. Ebenso wenig die liberalen Zeitungen der Ostküste, New York Times und Washington Post. Der scheidende Präsident Obama betonte in seiner letzten Pressekonferenz, wie wichtig kritische Medien für die Demokratie sind. Der neue Präsident Donald Trump sieht die Aufgabe der Medien vor allem darin, seine Botschaften zu transportieren. Bing, 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 so wie Twitter.
Soweit die Beobachtungen unseres USA-Korrespondenten Martin Ganselmeier. Damit auch europäische Medien seine Botschaften transportieren, hat Donald Trump wenige Tage vor seiner Amtsübernahme zwei europäischen Zeitungen ein gemeinsames Interview gegeben, der Bild-Zeitung und der Londoner Times, die wohl sonst eher selten in einem Boot zu finden sind. Tja, was Trump so alles möglich macht. Durch die Fotos von diesem Interview und aus den Worten des Bild-Herausgebers Kai Diekmann haben wir erfahren, dass Trumps Büro im New Yorker Trump Tower eher klein und bescheiden sei. Einerseits sehr überschaubar, andererseits unglaublich überfüllt mit Zeitungsstapeln, Fotos von sich selbst, einem Schwarz-Weiß-Foto seines Vaters, einem Dossier über die US-Streitkräfte, der DVD eines Films über Soldaten in Afghanistan und nicht zuletzt auf dem Schreibtisch sein rotes Käppi, um nur mal die auffälligsten Einzelheiten zu nennen. Dr. Paula Diehl ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Bielefeld. Sie ist Leiterin des Projekts Das Imaginäre und die Politik in der modernen Demokratie. Und ich habe sie gefragt, welche Botschaft soll von einem solchen Büro ausgehen?
Also mehrere. Man muss da ausgehen, dass Trumps Büro und jedes Büro, der sich für die Öffentlichkeit öffnet, ist ein Teil der eigenen Inszenierung. Aber bei Trump insbesondere, weil er dann diese Selbstdarstellung zu seinem Markenzeichen immer gemacht hat. Und es gibt unglaublich viele unterschiedliche Botschaften. Ich bedauere fast, dass ich in diesem Büro noch nie war. Und vermutlich wird er auch die Dinge ganz anders arrangieren, je nachdem, wer da ist.
Das heißt, manchmal räumt er auf, wenn andere Besucher kommen, oder?
Das weiß ich nicht. Aber da ich davon ausgehe, dass das keine zufällige Sammlung ist, was draufsteht, sondern jeder, der in seiner Position ist, muss davon ausgehen, dass wenn er sich dahinter setzt, dass das fotografiert wird. Und Trump ist jemand, der sehr sorgfältig auf sein Image achtet. Das heißt, das ist nicht zufällig, dass die Dinge, die drauf sind, in dem Moment, in dem zwei europäische Journalisten kommen, draufstehen, sozusagen, auf seinem Schreibtisch. Aber was am meisten auffällt für europäischen Augen, finde ich, das ist das Gewehr oben auf dem Bild. Kein einziger europäischer Präsidentskandidat würde sich mit einer Waffe darstellen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr typisch ist. Das zeigt auch auf seine Nähe zu den Waffenlobby und auch für die Werte, die er dann praktisch nach außen transportieren will.
Dieses Gewehr ist sicherlich eine Botschaft, die relativ eindeutig zu benennen ist, aber so ein unaufgeräumtes Büro, das kann ja verschiedene Wirkungen haben. Manche werden jetzt sagen, der Mann ist offenbar tatsächlich der konfuse Typ, für den wir ihn halten. Andere werden vielleicht sagen, ach ja, das ist einer von uns, der bei dem geht es genauso zu wie in unseren Büros auch. Überlegt er sich das vorher auch, welche Wirkung er dann eher bereit ist, in Kauf zu nehmen und auf welche er eigentlich abzielt?
Ich denke, die Botschaft, die dahinter steht, ist, dieser Mann ist sehr beschäftigt. Der hat so viel zu tun. Deswegen gibt es so viel auf seinem Schreibtisch. Der hat keine Zeit, um das alles aufzuräumen. Und er ist nicht wie die Beamte, deren Büros immer aufräumen. Ein bisschen ähnlich sieht es zum Beispiel bei der Selbstdarstellung von Merkel aus. Das tut er nicht. Im Gegenteil, er zeigt, er muss sehr schnell entscheiden. Er hat zu viele auf einmal. Und der muss das alles praktisch managen. Und das würde ich sehen, das ist die Inszenierung, die er dann bezweckt mit diesem überfüllten Büro.
Demgegenüber sind ja die Bilder, die von seinen Privaträumen im Trump Tower kursieren, ein totaler Kontrast. Die kommen sehr protzig daher, goldene Eingangstür, diamantenbesetzte Kronleuchter, viel Marmor, Gemälde von Szenen aus der griechischen Mythologie. Das sieht ja eher aus nach einem, der Hof hält und nicht beschäftigt ist. Also kalkuliert er das auch ein, dass da zwei sehr verschiedenartige Botschaften dann ausgehen, je nachdem, ob man das Büro oder seine Privaträume im Trump Tower betrachtet.
Wenn Sie genauer anschauen, ist das Gebäude an sich ist schon sehr protzig und die Wand und die Fensterrahmen sind in Gold. Und es gibt einen sehr langen Artikel in der New York Times über dieses Büro, in dem es beschrieben wird, was alles an der Wand steht, was sehr interessant ist, denn viele sind Fotos von ihm selbst. Und nicht umsonst ist diese Ausgabe von Times Magazine, wo er dann auf dem Titelblatt steht. Das ist auch typisch für ihn. Der sagt immer wieder in Interviews, dass das Beste ist, wenn man dann auf dem Titelblatt von Times Magazine landet. Das sind alles Selbstinszenierungen von ihm, die in diesem Büro zu sehen sind. Und zwar als Sieger und als erfolgreicher Mensch.
Gucken wir mal auf die Art und Weise, wie er sich selbst, seine Person inszeniert, nonverbal, mit Gestik, mit Mimik, mit der Art, sich zu kleiden, aufzutreten. Was verrät Ihnen das?
Also Trump ist ein interessanter Kandidat, der eigentlich, das ist ein Männlichkeitstypus, den man gedacht hatte, das wäre schon überholt. Und es scheint jetzt wieder im Kommen zu sein. In den USA nennen sie das Bully. Das sind die testosteronsprossenden Männer, die dann genau markiert diese Macho-Gehabe, die Kontrolle über Sexualität der Frauen als Statussymbol darstellt, wenn man dann genau seine Körperhaltung zu Frauen ist, der berührt sie immer und leitet mit seiner Hand ihre Bewegung, wenn er sie in der Nähe hat. Das macht er nicht nur mit seiner Frau, sondern auch mit seiner Tochter. Das heißt, der dirigiert die Frau mit seiner rechten Hand, wo sie dann hingehen soll in die Öffentlichkeit. Und das ist auch ein kleines Statussymbol, also ein kleines großes Statussymbol für ihn. Der Körper der Frauen hat eine doppelte Bedeutung in dieser Beziehung. Das ist Statussymbol für die Frauen selbst. Das bedeutet, sie haben Erfolg und sie haben auch Geld. Und das ist auch ein Statussymbol für Trump. Und das bezieht sich nicht nur auf seine eigene Frau, sondern auf alle Frauen, die zur Familie gehört.
Jetzt ist Donald Trump ins Amt gekommen. Da sind ja Rituale zum Teil vorgegeben. Er findet ja auch schon bestimmte Symbole vor, bestimmte Kulissen, nicht nur in Washington, sondern auch auf der Weltbühne. Rituale, die sich eingespielt haben. Kann sein Umgang mit Symbolen prägend sein für die Art, wie auf dieser Welt Politik inszeniert wird? Oder ist das im Grunde alles nicht neu und wird durch ihn vielleicht belebt oder bekommt einen anderen Akzent?
Trump hat jetzt mit der Präsidentschaft der USA eine sehr starke ritualisierte Prozedur. Also das heißt, sowohl die Amtsübertragung als auch das Zeremoniell ist im Weißen Haus sehr stark formalisiert. Dagegen wird er nicht so viel ankämpfen können. Der kann maximal die Rituale praktisch zerstören. Aber das würde ich nicht davon ausgehen. Was er im Moment macht, ist, er inszeniert sich parallel durch sozialen Medien und Twitter. Und da kann er machen, was er will. Da gibt es keine Kontrolle des Weißen Hauses. Es wird aber zum Konflikt kommen, spätestens wenn er dann anfängt, sich parallel zu inszenieren, in eine Richtung zu inszenieren, die sein Amt selbst beschädigt. Das heißt, eine praktisch zweite Öffentlichkeit über den Präsident via Twitter und via Facebook oder wie auch immer, indem er eine andere Rolle darstellt, die eventuell eine schädliche Rolle für seine Darstellung als Präsident sein kann. Dann wird spannend, wie das Protokoll des Weißen Hauses darauf reagiert.
Dr. Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin an der Universität Bielefeld und Leiterin des Projekts Das Imaginäre und die Politik in der modernen Demokratie. Peinlich war gestern. Jetzt kommt Trump, der Tag in HR2 Kultur.
Ich ging ins Schlafzimmer Caligulas, das mit dichten Vorhängen gegen Geräusche geschützt war. Eine schwache Öllampe brannte neben dem Bett. Die Luft war verbraucht. Mit nörgelnder Stimme begrüßte er mich. »Verspätet wie immer!« Er sah eigentlich nicht krank aus, nur ungesund. Zwei baumstarke Taubstumme mit Äxten standen als Wache zu beiden Seiten seines Bettes. Ich begrüßte ihn und sagte, »Wie freue ich mich, wieder deine Stimme zu hören. Darf ich hoffen, dass du bald wieder ganz gesund bist?« »Ich bin einen Tag wirklich krank gewesen. Ich ruhe mich nur aus. Eine Verwandlung vollzieht sich mit mir. Das ist das wichtigste religionsgeschichtliche Ereignis der Welt. Kein Wunder, dass sich die Stadt so stillhält. Darf ich fragen, welches der wundervolle Wechsel ist, der über dich gekommen ist? Ist das nicht deutlich genug zu sehen?« fragte er ärgerlich. Ich erinnerte mich an die Prophezeiung über den größten aller Götter, von der mir Livia gesprochen hatte. Ich ließ mich auf mein Angesicht nieder und erwies ihm meine Ehrfurcht als einem Gott. Nach einigen Minuten, immer noch am Boden kniend, fragte ich, ob ich der erste Sterbliche sei, der das Vorrecht genösse, ihn anzubeten. Er antwortete mit Ja und wurde plötzlich überschwänglich dankbar. In Gedanken versunken, hielt er die Spitze seines Schwerts über meinen Hals. Schon dachte ich, dass es um mich geschehen sei. Da fing er wieder an zu reden. »Ich bin noch gekleidet in meine Sterblichkeit. Daher ist es kein Wunder, dass du meine Göttlichkeit nicht sofort bemerkt hast.«
Ich, Claudius, Kaiser und Gott, so heißt dieser Roman von Robert Graves, aus dem wir gerade zitiert haben, die berühmte, fiktive Autobiografie des römischen Kaisers Claudius, der in diesem Kapitel aber noch die Zuschauerrolle spielt bei der vermeintlichen Vergöttlichung seines Neffen und Vorgängers Caligula. Ich gebe zu, wir haben aus diesem Roman schon einmal zitiert, allerdings nicht in einer Sendung über Donald Trump, sondern in einer Sendung über einen europäischen Politiker, an den sich allerdings viele seiner Landsleute spätestens seit dem 7. November, also seit der US-Präsidentschaftswahl, wieder lebhaft erinnert fühlen und an den zu erinnern unser zuständiger Korrespondent Jan-Christoph Kitzler für gar keine so schlechte Idee hält.
Manchmal ist es, wenn einem Elend zumute ist, ja ganz tröstlich, eine andere Perspektive einzunehmen. Klar, dass Donald Trump ab heute das Weiße Haus bewohnt, ist für viele ein Schock. Was kann man da tun? Mit Leuten reden, die schon ganz andere Regierungschefs ertragen haben. Hier in Italien kann man sie treffen. Die Italiener wurden ja schließlich auch lange von einem Mann mit ziemlich seltsamen Haaren auf dem Kopf regiert. Der Unterschied ist nur, Trumps Frisur ist so eine Art blondes, unzähmbares Naturereignis, während der dunkle, schmierige Schopf von Silvio Berlusconi Ergebnis einer Haarimplantation ist. Er hat es also so gewollt. Von italienischen Freunden bekam man im vergangenen Jahr immer wieder ein Bild zugeschickt mit Berlusconi, der Trumps Frisur hat. Für die Italiener ist das, was sie Trumpusconi nennen, ein Wiedergänger. Den Politikertyp kennt man hier. Achselzucken. Von diesen eher banalen Äußerlichkeiten mal abgesehen, es gibt noch mehr Parallelen. Trump und Berlusconi sind beide steinreich, milliardenschwer und beide wurden vermutlich von vielen Menschen unter zwei völlig falschen Annahmen gewählt. Erstens, wer reich ist, der ist nicht korrupt, weil er das nicht nötig hat. Und wer es als Unternehmer zu etwas gebracht hat, der hat auch keine Probleme, einen Staat zu führen. Zumindest Silvio Berlusconi hat die Italiener gelehrt, dass beides so nicht stimmt. Bei Trump steht der Beweis noch aus, aber das Beispiel Italien verheißt nichts Gutes. Trump und Berlusconi haben beide ein höchst problematisches Verhältnis zu Frauen. Dafür steht Trumps Lockerroom-Talk, den man hier besser nicht wiederholt. Dafür stehen Berlusconis legendäre Bunga-Bunga-Partys. Da ist die holde Weiblichkeit nur noch ein Objekt, wenn denn überhaupt. Beide fühlen sich seltsam angezogen von Wladimir Putin, dem Tausendsasser aus dem Kreml. Berlusconi war schon öfter dort. Er und Putin haben sich zum Beispiel in opulenten Fellmützen fotografieren lassen. Mehr Männerfreundschaft geht nicht. In Rom stand in Berlusconis Wohnung lange ein riesiges Bett, das Putin ihm geschenkt hat und in dem Berlusconi dann mit seinen Frauen... Aber lassen wir das. Viele Italiener, die man fragt, reagieren recht gelassen auf die Wahl von Donald Trump. Warum wurde er gewählt? Viele haben auch hier jahrelang nicht verstanden, wie Berlusconi Wahlen gewinnen konnte. Andererseits haben sie die Erfahrung gemacht, dass man auch Regierungschefs wie Berlusconi überleben kann. Silvio hat Italien nicht kaputt gekriegt, zumindest nicht ganz. Es gibt nur einen richtig großen Unterschied und der ist bitter. Die Zeit von Silvio Berlusconi in Italien ist vorbei, die von Donald Trump fängt gerade erst an.
Sagt völlig zu Recht unser Italien-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Und weil die Amtszeit von US-Präsident Trump erst vor ziemlich genau 25 Minuten begonnen hat, können seine Amtskollegen außerhalb der Vereinigten Staaten leider noch nicht wissen, wie es sein wird, mit diesem US-Präsidenten politische Gespräche zu führen, mit ihm zu verhandeln. Matthias Schranner, Verhandlungscoach, Lehrbeauftragter für Verhandlungen an der Universität St. Gallen und Autor der Bücher Verhandeln im Grenzbereich, der Verhandlungsführer, teure Fehler und faule Kompromisse. Guten Abend.
Guten Abend.
Trump hat sich zum Teil sehr drastisch und sehr abfällig, sehr ablehnend geäußert über europäische Politiker und über europäische und transatlantische Organisationen wie EU und NATO. Und auf der anderen Seite haben zum Beispiel deutsche Politiker direkt nach Trumps Wahl erstmal ihrem Entsetzen freien Lauf gelassen, und zwar öffentlich. Wie können beide Seiten nach dieser Vorgeschichte überhaupt ins Gespräch kommen? Welche Voraussetzungen sind dafür nötig?
Ja, die müssen ja ins Gespräch kommen und das ist auch die gute Nachricht. Das heißt, die werden sich zusammensetzen, die werden auch tatsächlich in die Gespräche kommen. Ich denke, vor allem Frau Merkel hat eine sehr, sehr gute Position bezogen. Sie sagt, das wappen doch erstmal ab. Jetzt guckt man doch erstmal, wie das ist, mit dem Herrn Trump zu verhandeln. Und sie hat die Türen aufgemacht. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen. Der Herr Trump hat in diesem berühmten Spiegel-Interview ja auch gesagt, dass er die Frau Merkel sehr schätzt, dass er sie hoch respektiert. Ich denke, das sind auch sehr, sehr gute Zeichen.
Sie wissen ja wahrscheinlich besser als wir, Herr Schranner, wie es hinter verschlossenen Türen zugehen kann, wenn dann wirklich die Leute miteinander verhandeln. Wie stellen Sie sich das persönlich vor? Wenn geht Trump da nach Ihrer Auffassung so rein, wie er bisher auch seine Wahlkampfreden gehalten hat und trifft dann auf Politiker, ja, die eher so die diplomatische Sprechweise verinnerlicht haben?
Nein, so schlimm wird es nicht. Der Herr Trump mag halt diese konfrontative Verhandlungsführung sehr gerne. Also er sagt, was er will, er geht mit hohem Druck in der Verhandlung. Er beherrscht ja auch jetzt schon die Themen, also verhandlungstechnisch gesehen macht er das wirklich gut. Er gibt die Themen vor, er setzt die Agenda schon für die Verhandlungen. Er hat schon gesagt, was er will. Er hat dadurch natürlich auch schon sehr viele Wirtschaftsposten und auch sehr viele Politiker schon in die Defensive gedrängt. Und ja, man wird sehen, ob der wirklich geeignet ist, diese politischen Gespräche auch zu führen. Ich glaube, er kann es, wenn man ihm auch konfrontativ entgegengeht. Was jetzt falsch wäre, wenn man sich jetzt einschüchtern lassen würde, wenn man ihn vorverurteilt Und auch wenn man jetzt mit einer diplomatischen Herangehensweise ihm entgegensteht.
Trump wird als Unternehmer gewohnt sein zu verhandeln auf wirtschaftlichem Gebiet. Er hat ja auch den Eindruck erweckt, dass Politik für ihn zunächst mal nichts anderes ist als das Aushandeln von Deals und dass für ihn nur zählt, was kostet mich das? Eine Frage, die er auf die Kosten der Air Force One genauso anwendet wie auf die NATO-Mitgliedschaft, die auch mit Kosten verbunden ist. Als Herangehensweise eines Unternehmers ist das nachvollziehbar, aber kann man eine solche Herangehensweise auch auf politische Verhandlungen übertragen?
Wir werden sehen. Also wir werden sehen. Also die Beurteilung von Herrn Trump in Deutschland ist ja ausschließlich negativ. Also man liest ja kaum mehr ein positives Wort über ihn. In Amerika ist er sehr viel differenzierter. Also da gibt es ja sehr viele Leute, die ihn unterstützen. Er ist ja auch gewählt worden. Also auch das ist ja ein klares Zeichen. Und ich glaube, gerade in Amerika hat den Leuten halt einfach gereicht von diesem Obama, der zwar große Reden schwingt, aber dann doch nichts auf die Straße bringt. Und jetzt kommt mal einer, der zumindest bis jetzt den Anschein erweckt, der kriegt es auch auf die Straße. Das heißt, der wird auch Deals, wie er das nennt, auch abschließen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der in dieser Anfangszeit es auch richtig Wirbel reinbringt. Und ja klar, gemessen wird er natürlich erst nach 4 Jahren, wenn er wirklich etwas erreicht hat.
Wie rüstet man sich denn als Verhandlungspartner, ein Partner eines Gegenübers, der Wirbel reinbringt, wie Sie sagen, der möglicherweise kalkuliert, respektlos ist, der ja sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen will? Wie bereitet man sich auf so einen Verhandlungspartner vor?
Also grundsätzlich ist es mal ganz legitim, dass der so reingeht. Er darf Wirbel machen, er darf seine Position bestärken, er darf auch ein bisschen frech sein, nenne ich es mal. Ja. Was man nicht machen darf, man darf sich auf der Gegenseite nicht einschüchtern lassen, man darf sich nicht in diese Opferrolle jetzt reindrängen lassen. Man darf ihn auf gar keinen Fall vorher verurteilen, also was ja deutsche Politik auch schon gemacht haben, die gesagt haben, dem wollen wir gar nicht verhandeln, das geht natürlich nicht. Man muss sich konfrontativ vorbereiten, das heißt, man muss auch konfrontativ reingehen, heißt ganz konkret, man braucht klare Forderungen, man muss diesem Konflikt entgegentreten, indem man den Konflikt auch haben möchte, indem man sagt, Trump, du willst einen Konflikt, sehr gerne, hier kannst du ihn haben, lass uns reden.
Ist Trump denn eigentlich tatsächlich derjenige, der diese neue Art von Verhandlungen womöglich hereinbringt in die politische Kultur? Oder ist das im Grunde, spüren Sie als Verhandlungscoach, dass es im Grunde längst schon rauer zugeht in Verhandlungen, dass Trump eher ein Symptom ist als der Verursacher oder Verstärker?
Nee, ist der Verursacher. Also in der Politik ist es immer noch sehr, sehr diplomatisch, eben dieses Win-Win, dieses wir haben uns alle lieb. Und jetzt kommt mal einer rein, der wirklich mal eben diesen Wirbel reinbringt. Es ist ein Experiment, wir werden sehen, ob es funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der als Präsident anders agiert als im Wahlkampf. Es gibt ja schon viele Beispiele, wo er seine großen, großen Worte vom Wahlkampf abgeschwächt hat oder sogar ins Gegenteil verkehrt hat. Also ich denke, wir sollten mal abwarten. So schlimm wird das alles nicht, wie es jetzt aussieht.
Wäre es denn sinnvoll, ihn zu kopieren, wenn man ihm entgegentritt? Um ihn dadurch einzuschüchtern?
Nee, also so Typen, bitte, ich kenne ihn nicht persönlich, aber von seiner, so wie man ihn beobachtet, so Typen wie der Trump, die brauchen ein Gegenüber, das auch wirklich respektiert. Ja, und er hat sich auch, Sie haben gesagt, er hat sich negativ über viele Leute schon geäußert, er hat sich aber auch sehr positiv über viele Leute geäußert, zum Beispiel über die Frau Merkel, zum Beispiel über den Herrn Putin. Ich denke mal, der Trump ist jemand, der will Gegner und keine Opfer. Ja, der will einfach jemand, der auf Augenhöhe auch wirklich einen klaren Standpunkt bezieht und auch sagt, komm, lass uns reden. Seine Sprachwahl ist natürlich auch sehr, sage ich mal, New Yorker Business Slang, nicht dass der politische Gebrauch, den man sonst so kennt. Aber ja klar, der will den Konflikt, den soll er auch kriegen. Also man muss reingehen und auf Augenhöhe mit ihm den Konflikt auch austragen.
Matthias Schanner, Verhandlungscoach, Lehrbeauftragter für Verhandlungen an der Universität St. Gallen. Vielen Dank. Dem mächtigsten Mann der Welt mit dem richtigen Gespür begegnen. Vor dieser Aufgabe steht auch der Titelheld und Erzähler des Romans Ich, Claudius, Kaiser und Gott von Robert Graves. Denn an diesem Punkt der Geschichte ist Claudius selbst noch kein Kaiser, geschweige denn ein Gott, aber sein Neffe Caligula ist gerade dabei, vom Kaiser zum Gott zu mutieren. Das jedenfalls hat er seinem Onkel soeben eröffnet und der weiß offenbar genau, wie er sich dazu positionieren muss.
Ich wundere mich jetzt, dass ich so blind sein konnte. Dein Gesicht leuchtet in dieser Dämmerung wie eine Lampe. Wirklich? Fragte er interessiert. Steh auf und gib mir den Spiegel. Ich gab ihm den Spiegel und er stimmte mir bei, dass sein Gesicht auf eine seltsame Art leuchte. Dies brachte ihn in so gute Laune, dass er mir eine Menge Dinge aus seinem Leben erzählte. Ich habe das Göttliche immer gespürt. Als kleines Kind habe ich die Meuterei unter den Soldaten meines Vaters unterdrückt und Rom gerettet. Und mit 8 Jahren habe ich meinen Vater getötet. Er stand mir im Weg. Er wollte mich erziehen, mich, einen jungen Gott, stell dir das vor.
Ich wechselte das Thema. Darf ich nach deinen Plänen fragen? Deine Verwandlung wird eine große Bedeutung für Rom haben. Gewiss. Zuerst verlange ich von der ganzen Welt, dass sie mich anbetet. Von einem Haufen erbärmlicher Senatoren lasse ich mich nicht länger regieren. Als damals die Prophezeiung aufkam, dachte Livia, dass sie gemeint sei. Aber die Prophezeiung spricht von einem Mann, nicht von einer Frau. Und er darf nicht in Rom geboren sein, obwohl er von Rom aus herrschen wird. Ich bin in Antium geboren. Und jung muss er sterben. Nach seinem Tod regiert er über alle Götter der Welt und über Länder, die wir jetzt noch nicht kennen. Das kann nur auf mich gemünzt sein.
Später noch mehr über den römischen Kaiser Caligula in der Rolle einer Prophezeiung, die sich selbst erfüllt. Peinlich war gestern, jetzt kommt Trump, der Tag in HR2 Kultur. Ob der neue US-Präsident eine Prophezeiung ist, die sich selbst erfüllt, das war seit seiner Wahl vor 2,5 Monaten die Frage. Und vor gut 35 Minuten hat nun die Zeit begonnen, in der er uns diese Frage Stück für Stück beantworten wird. Bevor wir gleich das erste Stück Antwort zu erschließen versuchen, aus der Rede, die Trump nach seiner Vereidigung zu halten begonnen hat, wollen wir uns erst nochmal vergegenwärtigen, aus dem Wahlkampf und aus der Zeit nach der Wahl, was und wie dieser Mann zu sein verspricht, gemessen an dem, was er so alles von sich gegeben hat. Meine Kollegin Hadija Haruna mit einem Porträt, so wie es jetzt vor uns hängt.
Großspurig und erfolgshungrig. Den Daumen nach oben gestreckt, Post-Trump mit der Kamera. Makellos will er sein. Eitel ist er. Ein Typ, der sich mit einem Weißkopf-Seeadler vor der Kamera inszeniert. Grelles Lachen, wüste Sprüche und ein Ziel.
I will bring it back. Bigger and better and stronger than ever before. And we will make America great again.
Was immer das auch bedeuten soll. Der politische Quereinsteiger oder Antipolitiker, wie manche ihn bezeichnen, punktet mit einfachen Botschaften.
It's a rigged, broken, corrupt system.
Ein korruptes System. Das war für den Unternehmer und Showman die Politik in den USA bisher. Jetzt ist Trump an der Reihe. Er bedient politische Inhalte, nur eben nicht solche, die bislang als akzeptabel galten. Den gesamten Wahlkampf über plante er an einer unüberwindlichen Mauer, die er an der Grenze zu Mexiko bauen will.
I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words.
Vulgär, drohend, schmeichelnd und polternd. Manchmal punktgenau treffend. So beschreibt ihn Trumps Biograf, der US-Journalist Michael D'Antonio. Trump bedient Halbwahrheiten. Dass er lügt, hat keine wirklichen Folgen für ihn. Ein Trump verliert nicht. Diesen Satz hat ihm schon sein Vater mit auf den Weg gegeben. Wer nicht für Trump ist, ist gegen ihn. Der wird gefeuert. Obama zum Beispiel. Wie in seiner Reality-TV-Show The Apprentice, in der sich Kandidaten um einen Job in Trumps Firmenkonglomerat bewerben konnten.
I was wondering what you would say to President Obama.
You're fired.
Drei Ehen, Affären und Rosenkriege. Trumps Frauenbild? Sexistisch. Er findet, man kann sie küssen und einfach im Intimbereich betatschen.
I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy.
Trump, der Chef. Er besitzt Hotels, Casinos, Bürokomplexe und Golfplätze auf der ganzen Welt. Der Immobilienunternehmer gilt als einer der erfolgreichsten Wirtschaftsbosse der USA. Doch wer über seine Misserfolge schreibt, wird als unehrlich von ihm beschimpft. Die Medien zum Beispiel.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
Trump bleibt Trump, auch nach der Wahl. So scheint es zumindest. Sein Biograf vermutet im Fall von Trumps Persönlichkeit, dass
der Narzissmus pathologische Formen angenommen hat. In ihrer Gesamtheit bringen die damit verbundenen Gefühle das unstillbare Verlangen hervor, als Sieger dazustehen.
Verlieren gibt's also nicht. Da war sich Trump schon vor der Wahl sicher. Größenwahnsinnig nennen ihn manche. Zum Beispiel, weil er daran glaubt, dass es egal ist, was er tut. Er ist sich sicher, dass seine Wähler ihm selbst einen Mord verzeihen würden.
Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Vulgär und eitel, Narziss und Antipolitiker, ein Verkünder von einfachen Botschaften und bestenfalls halben Wahrheiten. Das sind die Etiketten, die Donald Trump in den letzten Monaten angeheftet worden sind, die er aber auch selbst magisch angezogen hat. Meine Kollegin Hadija Haruna hat uns gerade nochmal daran erinnert. Seit einer guten halben Stunde spricht Trump nun zum ersten Mal als Präsident. Hören wir mal ein Stück aus dieser Rede, und zwar im Originalton. Übersetzung folgt anschließend.
Today's ceremony, however, has very special meaning, because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country.
Diese heutige Zeremonie, sagt der neue US-Präsident Donald Trump, hat eine ganz besondere Bedeutung. Sie ist nicht nur die Übergabe von einer Regierung oder einer Partei an eine andere, sondern die Übergabe von Macht von Washington D.C. an euch, das Volk. Zu lange hat eine kleine Gruppe den Lohn der Regierung gehabt und das Volk hat die Kosten getragen. Washington blühte, aber das Volk hatte keinen Anteil an seinem Reichtum. Politikern ging es gut, aber die Arbeitsplätze gingen verloren und die Fabriken machten zu. Das Establishment hat sich selbst geschützt, aber nicht das Volk. Das hat Donald Trump gesagt, kurz nach seiner Vereidigung zum 45. US-Präsidenten. Und zugehört hat auch Professor Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Was hören Sie denn zwischen den Zeilen aus dieser Redepassage, die gerade mal ein paar Minuten alt ist?
Nun ja, wir haben eine sehr kämpferische Rede von Donald Trump gehört. Also es gehört eigentlich zur Rhetorik dieser Inaugural Address, dass man auf Versöhnung und Einigkeit setzt. Und das ist hier sehr wenig passiert. Im Grunde war es eine Art religiös überhöhte Wahlkampfrede, die wir hatten. Amerika als Nation under God, Nation protected by God, wie Trump das formuliert hat. Dieser Anspruch ist hier sehr deutlich artikuliert worden. Und im Grunde, wenn man die Rede zusammenfassen möchte auf einen Slogan hin, dann ist das zuerst America first, also dieses Amerika zuerst, das auch in der Rede als Satz auftaucht, ist gewissermaßen programmatisch für die ganze Rede. Also wir haben eine Rede, die nicht mehr auf Globalisierung und Internationalisierung setzt, sondern auf die amerikanische Nation und auf Protektionismus, also wirklich eine Kehrtwendung von der politischen Ausrichtung her.
Von dieser Nation hatte Donald Trump ja im Wahlkampf noch ein sehr düsteres Bild gezeigt. Klar, da war er ja auch noch nicht im Amt und wollte noch rein, um alles besser machen zu können. Nach der Wahl klang es dann ein bisschen versöhnlicher. Welches Bild hat er denn jetzt von dieser Nation gezeichnet und von sich selbst als demjenigen, der diese Nation jetzt regieren soll?
Ich würde sagen, er hat auch von der Nation ein sehr düsteres Bild gezeichnet. In dieser Rede sind ja viele Passagen zu finden, die sehr um Anschaulichkeit bemüht sind, wo Trump schildert, wie bestimmte Landstriche in den USA aussehen, geschlossene Fabriken, verfallene Regionen. Und Amerika wird zunächst mal gekennzeichnet mit Verfall, mit wirtschaftlichem Untergang. Und das liefert dann eben die Folie, nun dem etwas entgegenzusetzen. Und was dem eben entgegengesetzt wird, ist das Programm von Trump, jetzt eben Amerika zuerst und weg von diesem Verfall, dadurch, dass man nun amerikanische Interessen an die erste Stelle setzt. Also das ist ja sehr deutlich und programmatisch geäußert worden.
Bei Reden empfiehlt es sich ja nicht nur auf die Wörter selbst zu achten, sondern auch auf das, was an Bedeutung suggeriert wird, vielleicht mit anderen rhetorischen Mitteln. Wir haben in der Passage, die wir eben eingespielt haben, ja wieder diese Begriffe Establishment auf der einen Seite und Volk auf der anderen Seite gehabt, während ja die repräsentative Demokratie, und eine solche ist, sind ja die Vereinigten Staaten, eigentlich beides zusammenbringt. Es gibt ein Volk, das einen Teil seiner Macht eben abtritt an Politiker, die dann als seine Volksvertreter agieren. Aber da zieht Trump, und das hat er wohl auch in dieser Rede wieder getan, einen klaren Trennungsstrich, ne?
Ja, sehr deutlich. Also es gibt auf der einen Seite das politische Establishment, das ist böse, und auf der anderen Seite gibt es Power to the People, gibt es das amerikanische Volk, das ja charakterisiert wird dann in dieser Rede. Es wird von Little Families, Forgotten Men and Women gesprochen. Also es ist schon ein Versuch, sehr den, man könnte sagen, Globalisierungsverlierern eine Stimme zu geben hier. Und so in dieser Weise wird dann eben ein Gegensatz aufgebaut zwischen diesen ehrlichen Forgotten Men and Women auf der einen Seite und den Politikern auf der anderen Seite. Was dabei merkwürdig ist, muss man sagen, ist, dass in der Art und Weise, wie das in dieser Rede vorgestellt wird, ja alles, was vor Trump und jetzt vor dem heutigen Tag in der amerikanischen Politik passiert ist, plötzlich als schlecht dargestellt wird. Nicht? Also wir haben bisher nur Verfall und jetzt die große Wende, was eben auch wieder so eine sehr antithetische Sichtweise ist, wo man einfach zwei Prinzipien gegeneinander setzt und wenig, also im Grunde nur schwarz und weiß da ist, wenig Akzentuierungen, wenig Nuancierungen, dass ja bestimmte Dinge vielleicht auch gut funktioniert haben. Insgesamt ist ja Amerika auch, wenn man Arbeitslosenzahlen anschaut, zum Beispiel eher in einer positiven Entwicklung gewesen, auch unter Barack Obama, aber das spielt plötzlich alles keine Rolle mehr, es war alles schlecht und jetzt folgt also dieser große Wandel und der große Neubeginn, um eben, wie das dann am Ende der Rede heißt und wie es ja auch im Wahlkampf immer wieder artikuliert wurde, Amerika wieder groß zu machen, great again, auch dieser Slogan kam ja wieder in dieser Rede vor.
Noch kurz zum Schluss, Herr Professor Kramer, ist damit auch ein Wandel markiert in der Art, sich rhetorisch zu verkaufen innerhalb der politischen Kultur oder knüpft da Trump schon an Dinge an, die es schon längst gibt?
Naja, er knüpft an populistische Arten zu sprechen, wie wir sie in den letzten Jahren, muss man sagen, verstärkt gesehen haben. Aber es ist schon ein Wandel im Vergleich zu Antrittsreden, die eher auf Versöhnung setzen, die versuchen, gemeinsame Grundprinzipien herauszustellen. Das passiert hier relativ wenig, sondern es wird eben sehr stark gewissermaßen zum Kampf aufgerufen, dass man jetzt eben die Wende zum Besseren hinbekommen kann.
Professor Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Vielen Dank. Seit Donald Trump auf den Stufen des Kapitols in Washington den Amtseid abgelegt hat, seitdem lautet seine korrekte Anrede Mr. President. Der römische Kaiser Caligula hat so viel Klarheit noch nicht in dem Roman Ich, Claudius, Kaiser und Gott von Robert Graves. Caligula weiß zwar in seinem tiefsten Innern, dass er in den letzten Tagen zu einem Gott geworden ist, aber diese Mitteilung lässt doch noch eine wichtige Frage offen und Caligulas Onkel Claudius, der Erzähler des Romans, stellt sie seinem vergöttlichten Neffen.
»Mit welchem Namen, fragte ich weiter, willst du angebetet werden? Wäre es nicht falsch, dich Jupiter zu nennen? Bist du nicht größer als Jupiter?« »Größer als Jupiter, gewiss, aber noch habe ich keinen Namen.« Da Drusilla mir geraten hatte, ihm nach dem Munde zu reden, sagte ich, »Dies ist die gewaltigste Stunde meines Lebens. Erlaube mir, mich zurückzuziehen und mit meiner letzten Kraft dir sogleich ein Opfer darzubringen. Die Luft der Göttlichkeit, die du ausstrahlst, ist zu stark für meine sterblichen Nasenlöcher. Ich fürchte, ich bin einer Ohnmacht nahe.« Die Luft im Zimmer war immer stickiger geworden. Caligula hatte nicht gestattet, dass auch nur ein einziges Mal während der Zeit seiner Krankheit die Fenster geöffnet wurden. Er sagte, »Geh in Frieden, sag meinen Pfadfindern, dass ich ein Gott geworden bin und dass mein Angesicht leuchtet, aber sonst sage es keinem. Ich lege dir heiliges Stillschweigen auf.« Ich warf mich noch einmal zu Boden, dann verließ ich das Zimmer, rückwärts gehend. Ganymed hielt mich auf dem Korridor an und fragte, wie es stünde. Ich sagte, er ist gerade Gott geworden und nach seiner Meinung ein sehr wichtiger. Sein Gesicht leuchtet.
Peinlich war gestern. Jetzt kommt Trump. Der Tag in HR2 Kultur. Eines können wir schon mal versichern, dass Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten sein Amt angetreten hat, vor ungefähr 45 Minuten. Das ist keine Fake News, keine Falschmeldung. Genügend Zeugen waren dabei vor dem Kapitol in Washington, Gegner und Anhänger. Und doch hat es in den letzten Tagen, Wochen und Monaten jede Menge Anlässe gegeben, die Worte Trump und Fake News in einem Atemzug zu nennen. Mehr darüber von unserem USA-Korrespondenten Wolfgang Stuflesser. Und er beginnt seinen Bericht mit dem Moment, als dem jetzigen Präsidenten im Streit mit einem Reporter ein Satz über die Lippen kam, von dem viele meinen, dass er ihn besser zu seinem Spiegelbild gesagt hätte.
Donald Trump bezeichnet den Nachrichtensender CNN als Fake News. So geschehen bei seiner Pressekonferenz am 11. Januar. Es war schon ein Treppenwitz der Mediengeschichte, dass ausgerechnet dieser Politiker ausgerechnet diesen Ausdruck benutzte, um ausgerechnet diesen Sender zu beschimpfen. Denn schließlich haben Fake News nach Einschätzung verschiedener Experten beim Wahlsieg von Donald Trump eine große Rolle gespielt. Meldungen wie die, dass das Ehepaar Clinton für 200 Millionen Millionen Dollar ein Haus auf den Malediven gekauft habe oder dass der Keller einer Pizzeria in Washington die Zentrale eines von Hillary Clinton gesteuerten Kinderpornorings sei. Diese Falschmeldung führte sogar dazu, dass ein Mann in eben jenes Restaurant ging und um sich schoss. Zum Glück wurde niemand verletzt. After a man opened fire with an assault rifle inside a popular pizza restaurant in Washington, D.C. Zyniker könnten den Boom, den Fake News gerade erleben, ein erstes Wirtschaftsförderungsprogramm der Trump-Regierung nennen. Die Betreiber der Fake News-Seiten verdienen sich mit Werbung, die auf ihren Seiten geschaltet ist, eine goldene Nase, wie Justin Kohler. Mit einer aufwendigen Recherche hat der Radiosender KCRW Kohler in einer Vorstadt von Los Angeles ausfindig gemacht.
My name is Justin Kohler and I'm the owner of Disinfo Media Inc.
Kohler ist nach eigenen Angaben seit 2013 im Geschäft mit den Fake News. Eigentlich habe er nur die rechte Szene im Netz mit satirischen Meldungen an der Nase herumführen wollen, sagt er. Doch dann war er selbst vom Erfolg seiner Falschmeldungen überrascht. Hauptsache, so Kohler, sie passen zu bestehenden Verschwörungstheorien. Wie die Geschichte, dass ein FBI-Ermittler, der Clinton-Mails an die Presse weitergegeben habe, ermordet worden sei.
The people wanted to hear this, you know, so all it took was to write that story. Everything about it was fiction.
Die Leute wollten das hören. Es war alles erfunden. Die Stadt, der FBI-Agent, der Sheriff. Dann haben unsere Social-Media-Leute die Story in den einschlägigen Trump-Foren gepostet und sie verbreitete sich wie ein Lauffeuer.
In Trump-Forums and boy, it spread like wildfire.
Manche Geschichten werden millionenfach angeklickt. Inzwischen beschäftigt Kohler 25 Autoren, die für ihn unermüdlich falsche Nachrichten produzieren. Kohler sagt nicht, wie viel er damit verdient, aber Experten gehen von 10.000 bis 30.000 Dollar im Monat aus. Fake News, das kleine Wirtschaftswunder der postfaktischen Politik. Alles scheint möglich. Vor 2 Jahren hätte man mit der Vorhersage, dass Donald Trump der nächste US-Präsident wird, wohl viel Häme und Verachtung geerntet. In Zeiten, in denen auch das Unwahrscheinliche später Fakt werden kann, ist es auch für etablierte Medien offenbar schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. CNN berichtete zum Beispiel über das Dossier, das vermeintlich kompromittierende Informationen zu Donald Trump enthielt. CNN hat nicht behauptet, die Geschichten seien wahr. Der Sender hat aber darüber berichtet und damit offensichtlich Donald Trump mächtig wütend gemacht. CNN-Korrespondent Jim Acosta hatte keine Chance, Trump bei dessen Pressekonferenz eine Frage zu stellen. Fast eine halbe Minute ging der lautstarke Streit der beiden vor laufenden Kameras hin und her, bis Trump schließlich der Kragen platzte und er CNN als Fake News bezeichnete. Ein Treppenwitz der Mediengeschichte.
You are fake news.
Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate.
Professor Bernhard Pörksen, Inhaber des Lehrstuhls für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Werden Wahlkämpfe und überhaupt Auseinandersetzungen über Politik künftig daraus bestehen, dass sich alle gegenseitig der Lüge bezichtigen, weil es inzwischen nicht mehr um unterschiedliche Interpretationen von Fakten geht, sondern zunächst mal darum, ob Fakten tatsächlich Fakten sind?
Nun, man muss ja sagen, dass es immer schon interpretationsbedürftig war, was ist überhaupt ein Faktum und dass der Streit, was ist Wahrheit und was ist Lüge, schon immer die Politik regiert hat. Also wir sollten, glaube ich, nicht so tun, als ob es gewissermaßen ein Zeitalter der Wahrheit gegeben hat und wir treten nun über in ein Zeitalter des Postfaktischen. Aber was neu ist eine gleichsam tektonische Veränderung der Informationsarchitektur. Desinformation ist ungeheuer leicht geworden. Desinformation aus politischen Gründen, aber auch Desinformation aus ökonomischen, rein kommerziellen Gründen. Sie haben es gerade in Ihrem Bericht erwähnt und gezeigt, man kann damit in den sozialen Netzwerken jede Menge Geld verdienen.
Und Donald Trump ist derjenige Politiker, der als erster so richtig Gebrauch davon gemacht und Nutzen daraus gezogen hat?
Nun, ich würde nicht sagen, dass er der Erste ist, aber er hat es sicher in ganz massiver Weise genutzt und zwar auf zweifache oder dreifache Weise. Zum einen natürlich über seinen eigenen Twitter-Account hat er massiv attackiert und gleichsam barrierefrei mit dem Publikum Kontakt aufgenommen. Zum anderen hat er ganz gewiss von der aktuell grassierenden Medienskepsis und Medienverdrossenheit profitiert. Und schließlich und endlich ist ja auch immer wieder nachgewiesen worden, dass er in seinen eigenen Reden in massiver Weise Unwahrheiten, Übertreibungen verbreitet hat. Also bis hin zu seiner ja vor wenigen Minuten beendeten Ansprache als Präsident der Vereinigten Staaten. Auch das war ja eine Art Wahlkampfrede in apokalyptischer Tonlage. In propagandistischer Weise hat er sein eigenes Land schlecht geredet. Hohe Kriminalitätsraten, unendliche Arbeitslosigkeit. Nun beginnt ein neues Zeitalter. Also diese Form von Metabotschaft, alles war schlecht und jetzt wird alles gut, das ist eine Grundfigur der Rhetorik von Donald Trump, die natürlich von Übertreibungen, Wahrheitsverzerrungen, Wahrheitsbeugungen lebt.
Sie haben eben gesagt, Trump habe barrierefrei mit dem Publikum Kontakt aufgenommen. Wird das möglicherweise auch Politiker überhaupt auf den Geschmack bringen, zu sagen, wir lassen die klassischen Medien mal links liegen, weil wir ja viel direktere Möglichkeiten haben, inzwischen unsere Wähler zu erreichen?
Nun, das passiert ja längst, dass also die Politiker nun sehr direkt kommunizieren. Und das ist ja auch an für sich gut. Denn in einem positiven, idealistischen Sinne gesprochen, bedeutet Digitalisierung Dialogisierung, direkte Erreichbarkeit, direkter Austausch. Aber Trump hat hier gewissermaßen nicht dialogisiert, sondern in Wahrheit polarisiert. Er hat, wenn Sie so wollen, seinen eigenen Groß-Twitter-Stamm gegründet von rund jetzt nahezu 20 Millionen Follower. Und da stellen sich natürlich ganz eigene und auch neue Herausforderungen für die klassischen Medien.
Was wird Trumps Präsidentschaft, wenn er jetzt stilistisch so weitermacht, wie er das bisher getan hat, was wird das verändern in der politischen Kultur und auch in der medialen Begleitung dieser politischen Kultur?
Nun, es wird auf jeden Fall eine ganz neue Herausforderung sein für den Journalismus. Was kann der tun? Wie kann er versuchen, wenn doch die eigenen Skandalisierungsangebote eigentlich nicht mehr greifen, wie wir in diesem Wahlkampf gesehen haben, um einen Präsidenten wie Donald Trump noch zu stellen? Und wie kann man auf reflektierte Weise mit der Dauererregung, die womöglich dann übermorgen von Washington ausgeht, umgehen? Es kann ja nicht sein, dass jeder einzelne nächtlich abgesandte Tweet gleichsam Breaking News in den Weltnachrichten wird. Und letztens ist es natürlich auch eine Herausforderung an die gewissermaßen andere Politik. Also wie kann man sichtbar machen, was Politik eigentlich heißt, nämlich frei mit Max Weber gesprochen, das Bohren dicker Bretter, das Achten auf Kontexte, die Entwicklung von Konzepten, das Sichtbarmachen von unterschiedlichen Alternativen, nicht nach dem Gut-Böse, nicht nach dem Schwarz-Weiß-Muster, nicht nach dem Muster manipulativer Propaganda. Das sind die entscheidenden Herausforderungen. Also eine Wiederentdeckung des Politischen in Zeiten der Propaganda.
Das wird aber umso mühsamer, wenn doch immer mehr Informationen in die Welt kommen. Das ist ja leichter geworden durch die vielen auch sozialen Medien, die wir jetzt haben. Man kann ja auch schlechterdings erstmal nicht ignorieren, wenn da Informationen in der Welt sind, auch wenn man eben noch nicht sagt, die sind wahr. Man muss drüber berichten und in dem Moment, wo man drüber berichtet, setzen die sich auch erstmal in den Köpfen fest, bevor man denn überhaupt mal klären konnte, stimmen sie oder nicht?
Ja, Sie haben völlig recht. Also das ist ja ein merkwürdiges Paradox unserer Zeit. Wir haben lange das Internet vor allem als Medium des Informationsreichtums diskutiert und jetzt sehen wir in diesem, wenn Sie so wollen, postutopischen Zeitalter der Netzbetrachtung immer mehr Informationen, bedeutet auch immer größere Chancen der Desinformation. Und ich glaube ganz ernsthaft gesprochen, dass sich für alle Wissensarbeiter, ganz gleich, ob es Lehrer in den Schulen sind, ob es Journalisten in den Redaktionen sind, ob es Menschen sind, die an der Universität arbeiten, die Herausforderung stellt, jetzt nicht nur zu sagen, was hält man für richtig, sondern wie ist man überhaupt zu dieser Auffassung gekommen? Also es ist eine Art notwendiger Zweitjob geworden, die Prozesse der Wissensentstehung transparent zu machen. Was ist eine seriöse Quelle? Wie hat man diese Relevanzeinschätzung getroffen? Warum hält man das, was man für verifizierte Informationen hält, tatsächlich für gültig? Und darüber müssen wir neu nachdenken. Eine Mitarbeiterin von mir, Hanne Detel, hat das kürzlich Gate Reporting genannt. Also nicht nur Gatekeeping, Auswahl von Informationen, sondern auch Gate Reporting, Sichtbarmachung der eigenen Quellen, Sichtbarmachung des eigenen Ansatzes.
Also eine mediale Spaltung in der Gesellschaft, die manche ja befürchten, zusätzlich zur politischen oder auch regionalen Gesellschaft, die meinen sie, könnte man abwenden.
Na, ich glaube, wir müssen alles tun, damit sie abgewendet wird. Denn in der Tat, solche Vokabeln wie postfaktisch, die legen ja eigentlich nur noch eines nahe, nämlich Resignation. Und umgekehrt würde ich sagen, es ist jetzt der Moment, wo Menschen, die mit Prozessen der Wissensentstehung und Wissensvermittlung zu tun haben, auf ganz neue Weise um die Rationalität und Diskursstandards ringen und auch für diese streiten müssen.
Professor Bernhard Toxen, Inhaber des Lehrstuhls für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Vielen Dank. Peinlich war gestern, jetzt kommt Trump. Das war der Tag in HR2 Kultur. Seit etwa einer Stunde ist der neue US-Präsident im Amt und jetzt kann er erst so richtig zeigen, was er kann. Wir werden ihn dabei beobachten, so wie alle seine Vorgänger, seit es den Tag gibt. Wir, das waren in dieser Woche Karin Fuhrmann, Hadija Haruna, Arne Kapitza, Florian Schwinn, Dorothea Schuler und Burkhard Schmidt. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.